15%, wenn Frauen töten. Die kleine Claire Peck ist gerade 15 Monate alt und ihr Start ins Leben war alles andere als leicht. Bereits bei ihrer Geburt bekam sie die Diagnose Asthma, weswegen ihre Eltern sie immer wieder in einem Krankenhaus in der Nähe behandeln lassen müssen. Dort ist das kleine Mädchen mit ihrer aufgeweckten, fröhlichen Art mehr als beliebt. Die Besuche im Krankenhaus verlaufen jedes Mal nach dem gleichen Muster. Ihre Eltern betreten mit Claire das Krankenhaus. Das kleine Mädchen lächelt mit den Schwestern um die Wette. Sie lässt sich behandeln und geht mit ihren Eltern anschließend wieder nach Hause. Es sind kurze Besuche, normalerweise. An diesem Tag jedoch ist alles anders. Als Claire mit einer der Schwestern allein im Behandlungszimmer bleibt, hört sie plötzlich auf zu atmen. Ein Notfallteam stürmt in ihr Zimmer und es gelingt ihnen glücklicherweise, das Mädchen wiederzubeleben. Die Kleine stabilisiert sich, alles scheint überstanden zu sein. Aber dann bleibt ihr Herz noch einmal stehen und diesmal kommt jede Hilfe zu spät. Das Klinikpersonal ist völlig verzweifelt. Vorfälle dieser Art häufen sich in der letzten Zeit. Und jetzt können sie die Augen vor der Wahrheit nicht mehr verschließen. Hierbei kann es sich nicht nur um natürliche Tode handeln.
Beverly Ellett wird 1968 geboren und wächst in einem kleinen Dorf in Lincolnshire in England auf. Die Gemeinde ist eng vernetzt. Jeder kennt jeden und so kennt man natürlich auch die Familie Ellett. Der Vater, welcher sein Geld in einem Getränkeladen verdient, die Mutter, die in einer der örtlichen Schulen putzen geht und ihre vier Kinder, drei Mädchen und einen Jungen. Wenn über die Familie Ellett gesprochen wird, fallen Worte wie ambitioniert und freundlich. Die Erziehung der Kinder wird als liebevoll und fürsorglich bezeichnet. Ein stabiles Zuhause, eine durchschnittliche Familie. Auch die zweitälteste Tochter scheint ein ganz normales Mädchen zu sein. Sie ist eher zurückhaltend und ein wenig unscheinbarer als ihre Mitschüler und Mitschülerinnen. Ihre Leistungen in der Schule sind nicht besonders herausragend, aber dennoch ausreichend, um sich von Jahr zu Jahr durchzuschlagen. Man könnte sagen, Beverly Ellett ist eine dieser Schülerinnen, die zwar da sind, aber kaum wahrgenommen werden. Hinter dieser unscheinbaren Fassade hat Beverly allerdings etwas an sich, was sie von den anderen abhebt. Eine düstere Seite, die nur ab und zu zum Vorschein kommt. Wenn dies der Fall ist, fällt Beverly durch aggressives Verhalten gegenüber ihren Mitschülern auf. Es kommt zu körperlichen und verbalen Auseinandersetzungen. Doch da gibt es noch eine andere, beunruhigende Verhaltensweise, die Beverly bis ins Teenageralter an den Tag legt. Wohl aus dem Wunsch heraus, endlich Aufmerksamkeit zu bekommen, nicht mehr zwischen anderen unterzugehen, beginnt sie, Krankheiten vorzutäuschen und sich schließlich sogar selbst zu verletzen. Beverly schneidet sich scheinbar zufällig an Glasscherben. Sie trägt Verbände und Gipse über Verletzungen, die sie sich selbst beibringt und sich weigert, die Wunden untersuchen zu lassen. Mit wachsendem Alter denkt sie sich Krankheiten aus, täuscht Symptome vor und lässt sich immer häufiger im Krankenhaus behandeln. Das gipfelt darin, dass sie sich als Jugendliche ihren vollkommen gesunden Blinddarm entfernen lässt. Damit aber noch nicht genug. Um den Heilungsprozess zu verzögern und neue Gründe für einen Arztbesuch vorweisen zu können, sorgt sie eigenhändig dafür, dass ihre OP-Narbe wieder aufreißt und so erneut behandelt werden muss. Ab einem gewissen Zeitpunkt muss sie sich neue Ärzte suchen, da die bisherigen sich weigern, die Teenagerin als Patientin zu behalten. Im Alter von 16 Jahren verlässt Beverly mit durchschnittlichen Noten und ohne Pläne für die Zukunft die Schule. Letzteres ändert sich durch die zufällige Begegnung zwischen Beverly und einer Krankenschwester. Neben der Idee für einen zukünftigen Job markiert dieses Treffen zudem den Start einer Laufbahn, welche in Zukunft unvorstellbares Leid über Dutzende Menschen bringen würde. Wir wissen nicht mit Sicherheit, was Beverly durch den Kopf ging, als sie sich Bücher ihrer neuen Bekannten lieh, um damit für die Aufnahme zur Krankenschwesternausbildung zu lernen. Vielleicht lag es für sie einfach nahe, im Gesundheitswesen zu arbeiten, wo sie sich doch ihr ganzes Leben schon mit Krankheiten beschäftigt hatte. Vielleicht hatte sie auch von Anfang an den Plan, das Krankenhaus und seine Patienten für ihre krankhaften Neigungen zu nutzen.
4 Jahre vergehen. Beverly lernt für die Aufnahme zur Ausbildung, doch es geht nur zögerlich voran. Den Großteil ihrer Zeit verbringt sie damit, in einer Bar zu arbeiten, um so wenigstens an etwas Geld zu kommen. Es dauert nicht allzu lange, bis sie sich unter den Gästen und Kollegen dort einen Spitznamen sichert. The Fable. Zu Deutsch, die Fabel. Denn ihre Stammgäste kommen ziemlich schnell dahinter, dass die vielen fabelhaften Geschichten, die Beverly ihnen täglich über ihr Leben auftischt, unmöglich wahr sein können. Ihr Ziel hat sie dennoch erreicht. Sie bleibt den Menschen im Gedächtnis, man kennt sie hier. Immer wieder lernt sie in der Bar auch Männer kennen, von denen es einer wirklich schafft, Beverlys Herz zu erobern, was wiederum in einer festen Beziehung mündet. Von einer glücklichen Partnerschaft kann allerdings keine Rede sein. Die Aggressivität, die Beverly schon im Kindesalter gezeigt hat, lebt sie in ihrer Beziehung ganz ungehemmt aus. Sobald ihr etwas nicht passt, schlägt und erniedrigt sie ihren Partner. Sie ist eine körperlich starke Frau, die nicht davor zurückschreckt, dem Mann an ihrer Seite ernsthafte Schmerzen zuzufügen. Zudem beginnt sie im Ort Gerüchte über eine Vergewaltigung zu streuen, die jedoch nie stattgefunden hat. Trotz allem bleibt das Paar einige Jahre zusammen. Beverly ist 20 Jahre alt, als sie 1988 ihre Ausbildung zur Krankenschwester beginnt. Für die anderen Auszubildenden ist sie eine von ihnen. Eine junge Frau, die voller Aufregung und Zuversicht die ersten Schritte in ihr Berufsleben wagt. Krankenschwester zu sein, ist etwas, worauf man stolz sein kann. Aber schon bald kommt es zu einigen merkwürdigen und teils auch angsteinflößenden Vorkommnissen im Wohnheim der angehenden Schwestern. Vorhänge werden in Brand gesetzt. Ein Feuer in der Toilette muss gelöscht werden. Man findet Fäkalien in Schränken und an Wände geschmiert. In den 2 Jahren ihrer Ausbildung ahnt niemand, dass Beverly hinter all diesen Ereignissen steckt. Das Einzige, was auffällt, sind ihre häufigen Abwesenheiten. Denn mittlerweile ist Beverly noch kreativer darin geworden, Krankheiten vorzutäuschen. Beispielsweise injiziert sie sich Wasser in die Brust, damit diese geschwollen aussieht, oder nimmt fast kochend heißes Wasser in den Mund, um beim Temperaturmessen eine Erkrankung mit Fieber vortäuschen zu können. Ständig meldet sie sich mit einfachen Erkältungen krank. Ihr scheint wirklich jedes Mittel recht zu sein, um nicht am Unterricht teilnehmen zu müssen. Am Ende ihrer Ausbildung hat sie somit ganze 160 Krankheitstage angesammelt. Trotz dessen besteht sie, wenn auch gerade so.
In einem Krankenhaus in Grantham, in der Nähe ihres Heimatortes, bewirbt Beverly sich auf eine Position als Kinderkrankenschwester. Erst wird sie aufgrund fehlender Erfahrungen abgelehnt. Schließlich war Beverly in keinster Weise auf die Pädiatrie, also die Kinderheilkunde, spezialisiert. Sie hatte lediglich die Basisausbildung abgeschlossen. Was ihr letztendlich doch noch in die Karten spielt, ist der Fakt, dass die Kinderstation des Krankenhauses drastisch unterbesetzt ist und Beverly somit doch eine Chance bekommt. Im Februar 1991 beginnt sie ihre 6-monatige Probezeit. Ihre Kolleginnen sagen später über sie, dass sie sehr wissbegierig schien und unbedingt gefallen wollte. Und es stimmt. Beverly möchte wirklich alles ganz genau wissen. Aber nicht, wie man zunächst vermuten würde, um den kleinen Patienten so gut es geht zu helfen, sondern um die gesammelten Informationen für ihre eigenen Zwecke nutzen zu können. Selbst im jungen Erwachsenenalter ist Beverlys oberstes Ziel Aufmerksamkeit. Und das um jeden Preis. Langsam merkt sie jedoch, dass die Taktiken, die sie ihr ganzes bisheriges Leben angewandt hatte, nicht mehr funktionieren. Als Kind bekam sie Mitleid und die Menschen um sie herum hatten Mitgefühl mit dem kleinen Mädchen, wenn sie ihre Verletzungen sahen oder sie die Kranke mimte. Als Jugendliche musste sie diese Krankheiten immer weiter steigern, damit sie noch den gleichen Effekt erzielten. Aber heute glaubt ihr kaum noch wer. Dies führt zu einer folgenschweren Entscheidung. Sie muss andere verletzen, um endlich wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Ihr erstes Opfer ist der 7 Monate alte Liam Taylor. Seine Eltern bringen ihn mit einer Brustinfektion auf die Kinderstation. Beverly versichert ihnen, dass ihr Sohn in guten Händen sei, dass sie sich keine Sorgen machen bräuchten und dass sie nach Hause gehen und sich ausruhen können. Die beiden vertrauen ihr. Doch kurz nachdem sie weg sind, erleidet Liam einen Atemstillstand. Beverly ruft die Ärzte, die ihn nach einigen Versuchen wiederbeleben können. Sein Zustand stabilisiert sich. Alle sind Beverly dankbar, dass sie im richtigen Moment zur Stelle war. Die besorgten Eltern bleiben die Nacht über an Liams Seite. Auch Beverly meldet sich freiwillig, die Nacht im Krankenhaus zu bleiben und sich um den Jungen zu kümmern. In dieser Nacht verliert Liam sein Leben. Seine Eltern hatten nur kurz das Zimmer verlassen, um mit dem Arzt zu sprechen. Wieder hört Liam auf zu atmen. Wieder ist es Beverly, die bei ihm ist und die Ärzte ruft. Doch diesmal ist es zu spät. Sie können Liam nicht wiederbeleben. Niemand auf der Station kann sich die Anfälle des 7 Monaten alten Jungen so wirklich erklären. Klar kann so etwas passieren, dennoch ist es nichts Alltägliches. 2 Wochen nach Liams Tod wird der 11-jährige Timothy Hardwick eingeliefert. Timothy hat seit seiner Geburt eine Behinderung und leidet immer wieder unter epileptischen Anfällen, mit denen er ins Krankenhaus gebracht wird. Hierbei handelt es sich um keinen akuten Notfall. Die Ärzte kennen Timothy und wissen, wie sie ihm helfen können. Eine der älteren Schwestern fragt Beverly, ob sie den Jungen aufnehmen und versorgen kann, während sie mit ihrer Tablettenrunde beschäftigt ist. Sie hat diese Runde noch nicht beendet, als Beverly schon über den Flur ruft. Es gäbe einen Notfall. Timothy ist blau angelaufen und atmet kaum noch. Ein Ärzteteam rennt herbei und versucht, ihn zu reanimieren. Aber es ist vergebens. Timothy ist tot. Eine bedrückte Stimmung breitet sich auf der Station aus. Es ist ein kleines Krankenhaus. Eigentlich kommt es eher selten vor, dass Kinder hier ihr Leben verlieren. Auch Timothys plötzlicher Tod scheint ungewöhnlich. Durch seine Behinderung war er jedoch durchaus anfälliger als andere Kinder in seinem Alter. So zumindest versuchen die Ärzte, sich seinen Tod zu erklären. Dass eine der Krankenschwestern etwas mit den Anfällen zu tun haben könnte, daran denkt in diesem Moment noch niemand. Auch dann noch nicht, als 5 Tage später eine 5-jährige Patientin 2 unerklärliche Atemstillstände erleidet. In ihrer Verzweiflung schicken die Ärzte sie in ein anderes Krankenhaus, wo sie sich sofort erholt. Bei einer gründlichen Untersuchung entdecken die Ärzte ein seltsames Einstichloch unter der Achselhöhle der Kleinen. Langsam, aber sicher scheint sich hier ein Bild zu formen. Insgesamt 15 Kinder müssen über einen Zeitraum von wenigen Monaten auf der Kinderstation des Krankenhauses reanimiert werden, weil sie plötzlich aufhören zu atmen. 4 dieser Kinder sterben, andere tragen teils lebenslange Schäden davon. Das Krankenhauspersonal wird immer unruhiger. Viele ahnen, dass irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann. So viele Todesfälle gab es noch nie auf ihrer Station. Aber erst der Tod der kleinen Asthma-Patientin Claire Peck bringt die entscheidende Wendung. Claire, die regelmäßig für kurze Behandlungen in die Klinik kommt, wird an diesem Tag mit der falschen Schwester allein gelassen. Ein kurzer Moment, der ihr das Leben kosten würde. Ihre Eltern verlassen den Behandlungsraum, um mit Claires Arzt zu sprechen, während Beverly allein mit der Kleinen zurückbleibt. Es vergehen nur wenige Sekunden, bis die junge Schwester den Notfallalarm auslöst, weil Claire aufgehört hatte zu atmen. Die Ärzte können sie reanimieren und Claire scheint sich zu erholen. Doch dann machen sie den Fehler, Beverly noch einmal mit der kleinen Patientin allein zu lassen. Wieder ertönt der Alarm, wieder ein Atemstillstand. Und diesmal kann das Notfallteam das kleine Mädchen nicht mehr zurückholen. Es ist ein furchtbarer Tag. Nicht nur für die Familie von Claire, sondern auch für das Klinikpersonal, welches die Kleine so sehr ins Herz geschlossen hatte. Sie wollen endlich Antworten auf die vielen offenen Fragen. Sie wollen wissen, was hier vor sich geht. Langsam aber sicher lassen sie den Gedanken zu, dass eine von ihnen für den Tod der Kinder verantwortlich sein könnte.
Die Klinikleitung informiert nun die Polizei, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Doch die Ermittler sind zunächst skeptisch. Sie sind hier in einem Krankenhaus. Da ist es doch ganz normal, dass Patienten hin und wieder ihr Leben verlieren, oder? Was gibt es denn für Hinweise, dass die Tode von jemandem herbeigeführt wurden? Und dies ist der springende Punkt. Hinweise oder gar Beweise gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht. Nur diese furchtbar hohe, besorgniserregende Zahl der Atemstillstände und das ungute Gefühl des Personals, dass es sich hierbei keineswegs nur um Zufälle handeln kann. Diesem unguten Gefühl wollen die Ermittler nun nachgehen. Sie sprechen mit den Ärzten, den Schwestern und den Eltern der Kinder. Zunächst gibt es jedoch keine Spur. Was eine der Ermittlerinnen jedoch über die erste Begegnung mit Beth, wie sie Beverly hier nennt, zu sagen hat, hören wir jetzt.
On the first time that I met her, the 7th of May, Bev came into the side room. She was a quite large, heavily built girl. Quiet, pleasant, sat down, spoke. That answered all questions, really. She was certainly no different to any of the other nurses that I'd spoken to.
Sie beschreibt Beverly zunächst als eine ruhige, kräftig gebaute junge Frau, die all ihre Fragen beantwortet habe. Im Vergleich zu den anderen Schwestern sei ihr nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Doch dann ein erster Hinweis. Ein hinzugezogener medizinischer Experte stellt im Blut der betroffenen Kinder etwas Beunruhigendes fest. Bei einigen von ihnen konnte ein extrem hoher Insulinwert nachgewiesen werden. Ein normaler Wert bei Babys und Kleinkindern liegt etwa bei 40 oder 50. Bei einem der Kinder lag dieser jedoch bei fast 47.000. Das ist der zweithöchste Wert, der weltweit jemals gemessen wurde. Und an dieser Stelle eine kurze Erklärung zu Insulin. Dieses wird vom Körper eigenständig hergestellt, um den Blutzucker zu regulieren. Man kennt das von Diabetespatienten, die sich Insulin spritzen müssen, weil ihr Körper es nicht mehr produzieren kann. Wenn man nun aber Insulin spritzt, obwohl der Körper es gar nicht braucht, unterzuckern die Menschen und können einen hypoglykämischen Schock erleiden. Das führt dann dazu, dass sie keinen Sauerstoff mehr bekommen, blau anlaufen und nicht mehr atmen können. Genau die Symptome, die man bei den Kindern hatte feststellen können. In anderen Blutproben der betroffenen Kinder findet der Experte Kalium, was in hoher Dosis ebenfalls zum Herzstillstand führt. Zudem kann er ein Betäubungsmittel sowie andere Drogen feststellen. Spätestens jetzt wird klar, dass jemand den Kindern etwas injiziert hat und es sich hierbei keineswegs um natürliche Tode handelt. Man könnte meinen, dass es nahe liegt, Beverly zu verdächtigen. Sie ist die Neue auf der Station, man kennt sie noch nicht so gut und sie war die einzige Person, die bei jedem Notfall anwesend war. Aber ihr Name wird zunächst nicht genannt. Niemand scheint sie für die Täterin zu halten. Ganz im Gegenteil. Denn Beverly war den anderen Schwestern durch ihre aufopferungsvolle Art aufgefallen. Sie hat sich um die Kinder bemüht, hat freiwillig ihre Schichten verlängert, war immer aufmerksam und vor allem, so zumindest die Annahme, war sie immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Sie hat vielen Kindern das Leben gerettet, weil sie die Atemstillstände rechtzeitig bemerkt und die Ärzte alarmiert hat. So heißt es. Obwohl es eigentlich Beverly selbst war, die diese Atemstillstände durch eine Injektion mit Kalium, Insulin und anderen Mitteln auslöste.
Und was ich mit dem Wissen betrachtet, richtig traurig finde, ist der Fakt, dass ein Elternpaar Beverly sogar zur Patentante ihrer Tochter ernannt hat, weil sie eben dachten, dass die junge Schwester ihrem Kind das Leben gerettet hätten. Und Beverly nimmt das auch dankend an und freut sich über diese Ehre, obwohl sie die Zwillingsschwester dieses Kindes getötet hat und dem Kind selbst eine lebenslange Lähmung sowie Seh- und Hörschäden zufügte. Und ich finde, das zeigt einfach extrem, warum sie das vermutlich alles tut, also eben um diese Anerkennung zu bekommen, weil man ja schon das Gefühl hat, dass sie das richtig genießt und dass es sie auch gar nicht kümmert, dass all diese Gründe für die Anerkennung ja komplett selbst herbeigeführt und falsch sind. Und
ja, absolut verwerflich sind.
Ja, total. Und dass sie sich dann an diesem Lob, an dieser Anerkennung so erfreuen kann, wenn sie weiß, dass sie für den Tod von der Schwester in diesem Fall verantwortlich ist. Also das ist für mich einfach unbegreiflich.
Ja, und auch, dass sie das dankend annimmt, eben die Patentante von dem Kind zu sein, welches wegen ihr gelähmt ist und ihr Leben lang Folgeschäden haben wird. Also das finde ich halt auch sehr, sehr berechnend, aber auch wirklich total abgebrüht und makaber. Also ich finde das ganz furchtbar. Mir kommt es fast so vor, als könnte Beverly sich da so ein bisschen von distanzieren. Als würde sie einfach nur den Ruhm und die Anerkennung sehen und alles andere komplett ausblenden.
Ja, total. Als würde sie nur dieses Ziel vor Augen sehen. Das Ziel hat sie dann erreicht. Und wie sie das erreicht hat, spielt dabei keine Rolle.
Ja, das ist ihr völlig egal. Also sie geht dafür ja wirklich wortwörtlich in diesem Fall über Leichen.
Ja.
Und lässt sich dafür dann auch noch feiern.
Boah, das ist echt hart anzuhören.
Mit den gefundenen Mitteln im Blut der Kinder nehmen die Ermittler die Sache nun endgültig ernst. Sie erstellen genaue Zeitpläne, wann welcher Anfall passierte und wo sich welche Schwester zu diesen Zeiten genau aufhielten. Schnell erkennen sie eine Parallele zwischen Beverlys Arbeitszeiten und dem jeweiligen Todeszeitpunkt der Kinder. Bei jedem Anfall war es Beverly, die kurz zuvor mit dem Kind alleine gelassen wurde. Zudem wurde einer der Schlüssel zum Medikamentenschrank schon vor Monaten als vermisst gemeldet. Und zwar von Beverly. Gemeldet hatte sie dies nur, um den Verdacht von sich selbst wegzulenken. In Wahrheit behielt sie den Schlüssel bei sich, um sich jederzeit Zugang zu eben jenem Schrank verschaffen zu können. Durch die Analyse der Arbeitszeiten rutscht Beverly auf der Liste der Verdächtigen ganz weit nach oben. Der Arzt der Kinderstation äußert sich hierzu später wie folgt.
I was shocked. I just couldn't believe that she was the nurse who was working with me, who actually had been doing it.
Er sagt hier also, dass er schockiert war, als er erfuhr, dass eine Krankenschwester, die mit ihm zusammengearbeitet hatte, diejenige gewesen sein soll, die für all das verantwortlich war.
Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung finden die Ermittler mehrere Spritzen und herausgerissene Seiten des Patientenbuches der Klinik. Hier notieren die Schwestern genau, wer wann eingeliefert wird und welche Medikamente die kleinen Patienten bekommen. Die Beweise reichen im Februar 1991 für eine erste Festnahme. Aber sie reichen nicht, um Beverly dauerhaft in Gewahrsam nehmen zu können. Das ist nicht nur den Ermittlern, sondern auch Beverly durchaus bewusst. Daher hoffen die Ermittler im Zuge des Verhörs entweder auf eine Information, mit welcher sie die junge Frau unter Druck setzen können, oder im besten Fall natürlich auf ein Geständnis. Doch Beverly streitet alles ab und lässt sich nicht in die Falle locken. Sie wirkt erstaunlich gefasst und selbstbewusst für eine 22-Jährige, die gerade wegen Mordes verhaftet wurde.
Did you give that child anything?
Not a thing. I don't think I even went in the room. I'm really going to sneak back on the ward and say, oh, here, I'll have a bit of this. No matter how much you don't believe me, and I know you don't, I don't care. I can't bloody lie to you. I'm not going to sit here and lie to you for days on end while I get questioned.
There was a certain confident attitude about her. I think she thought, which she did, that she knew more than we did, which put her in that better position, which she obviously enjoyed.
I'll tell you what, when I found out who bloody did it, oh, get having me in here all this pissing time, I'm fed up. You haven't got evidence to say I injected him. What am I doing, going round, flipping, doing something to him all?
Probably.
Oh, what? You tell me what I could do. I am not bloody lying. I wouldn't do it. But what am I
and
doing
it's you,
to them? You tell me what I'm bloody doing
know.
To the children.
All I can say is that Paul Frampton suffered that
insulin.
Because of insulin.
I know.
So we have to look at who's had the access to insulin.
No matter what you say, I'm sticking to my story. I did not do it.
The 22-year-old nurse would not break. In fact, she grew more defiant.
Is there anything you just want to clarify?
Yeah, I'll be here all year.
Is there anything you want to say?
Ask me next year.
I'll clear another time.
Doch Beverly hat einen entscheidenden Vorteil auf ihrer Seite. In einem Krankenhaus ist alles steril. Jeder ihrer Tatorte wurde nach dem Morden gründlich vom Reinigungspersonal geputzt und desinfiziert. Für die Spurensicherung gibt es hier nichts mehr zu holen. Weil es ihnen an Beweisen gegen die junge Schwester mangelt, müssen die Ermittler sie wieder gehen lassen. Mittlerweile haben auch die Medien von dem Fall Wind bekommen, was das Ganze zu einem riesigen Spektakel werden lässt. Weltweit wird über die Kindsmorde berichtet. Man kommt an dem Fall quasi gar nicht mehr vorbei. Reporter begleiten die Ermittler jetzt auf Schritt und Tritt, lauern Beverly auf und lungern vor dem Krankenhaus herum. Beverly wird von der Station beurlaubt. Das Misstrauen ihr gegenüber ist einfach zu groß. Allein die Vorstellung, ein weiteres Kind könnte durch ihre Hand sterben, ist zu viel für alle Beteiligten.
Und an dieser Stelle würde ich auch gerne noch mal kurz darüber sprechen, dass Beverly zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch immer Eltern auf ihrer Seite hat. Und das sind teilweise Eltern von Kindern, die sie schwer verletzt oder teilweise sogar getötet hat.
Mhm.
Eines der Elternpaare, und das fand ich besonders furchtbar, engagiert sogar private Ermittler, die gegen die Polizei ermitteln, weil sie eben meinen, dass diese Beverly zu Unrecht im Visier hat.
Mhm.
Und ich glaube, das hat schon ein bisschen auch was damit zu tun, dass die Eltern das gar nicht richtig wahrhaben wollen,
ja,
dass Beverly sowas getan hat und dass sie ja eben auch die ganze Zeit so dankbar ihr gegenüber waren und sie als die Heldin gefeiert haben. Weil ich glaube, erstens ist der Gedanke, das zuzulassen, so oder so schon sehr, sehr schmerzhaft. Also, dass eine Krankenschwester deinem Kind wirklich mit Absicht etwas angetan hat. Und zweitens eben auch, dass du diese Person dann auch noch so vergöttert hast,
ja,
oder ihr so dankbar warst. Ich glaube, da ärgert man sich im Nachhinein richtig drüber und will das gar nicht, man will das gar nicht glauben.
Ich glaube auch, dass es viel damit zu tun hat, dass es einfach so hart ist, irgendwie sich der Wahrheit zu stellen. Weil wie du sagst, man bringt sein Kind ja ins Krankenhaus, weil man denkt, das ist da in guten Händen, das wird da gut behandelt. Und gerade wenn Beverly
voll
so den Eindruck macht, dass sie auch total darin aufgeht, sich um die Kinder zu kümmern und man ihr total vertraut und dann dieser Wahrheit ins Gesicht zu blicken, dass genau die Person, die dein,
ja,
Kind beschützen sollte, ihm etwas angetan hat, das ist, glaube ich, zusätzlich zu diesem ganzen Verlust oder zu dem Fakt, dass dein Kind da verletzt wurde, einfach nochmal eine extreme Belastung.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass man sich das einfach nicht vorstellen kann. Wie du gesagt hast, du bringst dein Kind zum Arzt, weil du auf Hilfe hoffst.
Ja.
Und wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen einen extrem wichtigen Job haben und diesen in der Regel ja auch total ernst nehmen und ja, da wirklich mit Herzblut dabei sind. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass wenn man sich einen solchen Beruf, der ja so viel Fürsorge und Hingabe braucht eigentlich, total, aussucht, um das dann eben so auszunutzen. Also ich glaube, das ist einfach sehr, sehr weit weg von unserer Vorstellung und von dem, wie wir eben KrankenpflegerInnen oder Ärzte und Ärztinnen sehen.
Ja, das widerspricht sich komplett so, das Bild, was man hat und das Bild, was Beverly hier an den Tag legt.
Genau.
Beverly zieht nun zu einer engen Freundin, die mit ihrer Mutter und ihrem Bruder zusammenlebt. Die Lage im Krankenhaus scheint sich in Beverlys Abwesenheit zu beruhigen. Seit ihrer Beurlaubung hatte es keine Atemstillstände mehr gegeben. Stattdessen passieren nun merkwürdige Dinge im Haus von Beverlys Freundin. Ihr Bruder beginnt unter starken Hautreizungen zu leiden, was, wie sich wenig später herausstellt, an einem Bleichmittel liegt, welches man in seinem Bett verteilt hatte. Auch dem Familienhund geht es von heute auf morgen plötzlich sehr schlecht. Er beginnt Tabletten zu erbrechen, von denen niemand weiß, wie diese überhaupt in seinen Magen gelangen konnten. Die Sorgen seitens der Mutter von Beverlys Freundin werden demnach immer größer. Sie hat langsam kein gutes Gefühl mehr bei der Sache. Zudem handelt es sich bei Beverly um die Hauptverdächtige in einer Mordermittlung und nun passieren all diese Dinge unter ihrem Dach. Das kann doch kein Zufall sein. Ihre Kinder sind da anderer Meinung. Sie wollen nichts davon wissen und glauben an Beverlys Unschuld. Und auch die 22-Jährige selbst ist sich keiner Schuld bewusst. Stattdessen erfindet sie eine abstruse Story, welche einen Poltergeist beinhaltet, den sie selbst im Haus gesehen haben will. Dieser sei für all die merkwürdigen Vorkommnisse verantwortlich. Und wie ihr merkt und wie man eben auch an deiner Reaktion gehört hat, Sarah, wird die ganze Story immer ja, absurder.
Ja, definitiv.
Die Lage spitzt sich weiter zu, als Beverly gemeinsam mit den Geschwistern auf einen Wochenmarkt geht und der Bruder ihrer Freundin plötzlich bewusstlos zusammenbricht.
Mhm.
Die alarmierten Rettungskräfte können ihn schnell stabilisieren. Und was finden sie in seinem Blut? Natürlich eine Überdosis Insulin. Kurz bevor die drei an diesem Tag aufgebrochen waren, hatte Beverly dem jungen Mann einen Drink angeboten. Dieser bemerkte zwar, dass das Getränk etwas komisch schmeckte, er machte sich darüber aber keine weiteren Gedanken und trank es einfach aus. Der Mutter reicht es und sie informiert nun die Polizei, um ihnen von all den Dingen zu berichten, die sich in der letzten Zeit im Hause der Familie abgespielt hatten. So kommt es, dass Beverly im November 1991 erneut verhaftet wird. Anders als beim ersten Mal haben die Ermittler nun genug Beweise gegen die junge Frau gesammelt, um sie festhalten zu können. Die Anklage beläuft sich auf insgesamt 13 Straftaten. Mord in 4 Fällen, versuchter Mord in 8 Fällen und schwere Körperverletzungen.
Im Vergleich zum ersten Verhör entscheidet sich Beverly nun dazu, keine weiteren Fragen mehr zu beantworten. Es vergehen 15 lange Monate, bis der Prozess gegen Beverly beginnt. Mehrfach hatte man den Start aufgrund von Beverlys unzähliger Krankheiten verschieben müssen. Als die Verhandlungen im Februar 1993 beginnen, ist Beverly kaum wiederzuerkennen. Sie wiegt 70 Kilo weniger und berichtet von einer Magersucht. Ob sie tatsächlich unter dieser leidet oder es sich um eine erneute Taktik ihrerseits handelt, wissen wir nicht. In den kommenden 3 Monaten, über welche sich der Prozess erstreckt, wird Beverly immer wieder mit Abwesenheit glänzen. Häufig gibt sie an, so krank zu sein, dass ihr eine Teilnahme am Prozess einfach nicht möglich sei. Letztendlich plädiert sie auf nicht schuldig. Die Staatsanwaltschaft hingegen ist sich ihrer Sache sehr sicher und vor Gericht legen sie unter anderem folgende Indizien vor. Beverly war jedes einzelne Mal mit den Kindern allein, als es zum Atemstillstand kam. Neben den Kindern konnte man auch bei dem Bruder ihrer Freundin eine Insulinüberdosis feststellen. Und wie ihr wisst, war sie auch bei seinem Zusammenbruch anwesend. Zudem fanden die Ermittler in ihrer Wohnung mehrere Spritzen und die herausgerissenen Seiten des Patientenbuches. Was laut der Staatsanwaltschaft aber vor allem für Beverly als Täterin spricht, ist die Tatsache, dass ihr im Zuge des Prozesses eine psychische Störung diagnostiziert wurde, die ihre Taten zu erklären scheint. Wirft man einen erneuten Blick in Beverlys Kindheit und Jugend, fallen vor allem die vorgetäuschten Krankheiten und die vielen Lügen auf. Beverly war beinahe jedes Mittel recht, um Aufmerksamkeit und Anerkennung erlangen zu können. Es gibt eine psychische Störung, deren Krankheitsbild dieses Verhalten beschreibt. Das Münchhausen-Syndrom. Menschen, die unter diesem Syndrom leiden, täuschen oft sehr plausibel Krankheiten vor oder fügen sich selbst Wunden und Schmerzen zu, um Aufmerksamkeit und Zuneigung von anderen zu erlangen. Das allein würde aber noch nicht erklären, warum Beverly später auch andere Menschen verletzt. Doch es gibt eine Sonderform dieses Krankheitsbildes, über welches wir in Folge 4 rund um Sidney Powell bereits gesprochen haben. Die Rede ist vom Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Die Betroffenen fügen sich hier nicht selbst die Krankheiten oder Verletzungen zu, sondern einem anderen, meist sehr nahestehenden Menschen. In den häufigsten Fällen, 9 von 10, sind es Mütter, die Krankheitssymptome bei ihren meist noch sehr kleinen Kindern erfinden oder bewusst erzeugen. Sie genießen die Rolle der aufopferungsvollen und besorgten Pflegekraft, die alles tut, um das kranke Kind oder die kranke Person zu versorgen. Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, welches sie dadurch von Ärzten, Pflegepersonal oder anderen Menschen bekommen, kann so stark sein, dass sie bereit sind, dafür die Gesundheit und das Leben des Betroffenen ernsthaft zu gefährden. Der wohl bekannteste Fall, auch hierüber haben wir bereits gesprochen, ist der von Gypsy Rose Blanchard. Gypsys Mutter litt vermutlich an dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, weswegen sich Gypsy im Laufe ihres Lebens dutzenden Operationen und Behandlungen unterziehen musste, die sie eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Letztendlich sah Gypsy keinen anderen Ausweg, als ihre Mutter von ihrem damaligen Freund töten zu lassen. Und Laura und ich haben da, wie bereits erwähnt, auch schon einige Male drüber gesprochen. Und im Fall von Gypsy Rose Blanchard gibt es ja auch aktuell immer mal wieder Neuigkeiten.
Ja.
Über die erzählen wir euch oftmals auch auf TikTok. Da findet ihr uns übrigens unter iceinthedark.podcast. Also genauso wie auf Instagram. Und dort laden wir, by the way, auch immer alles an Zusatzmaterial zu 15% hoch. Menschen mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom haben oft ein geringes Selbstwertgefühl und ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Die Rolle des selbstlosen Helden gibt ihnen ein Gefühl der Kontrolle und Bedeutung, die sie auf andere Weise nicht erreichen können. Psychologische Experten kommen im Prozess von Beverly zu dem Schluss, dass die junge Frau Symptome beider Krankheitsbilder aufweist. Einer der Experten sagt vor Gericht aus, dass Beverly niemals geheilt werden könne, weswegen sie ganz klar eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstelle. Entsprechend hart fällt auch das Urteil aus. Im Mai 1993 wird Beverly Elliott in allen 13 Anklagepunkten für schuldig befunden und erhält hierfür 13 Mal die lebenslange Haftstrafe. Der Richter bezeichnet sie zudem als eine teuflische Person. Es ist die härteste Strafe, die jemals gegen eine Frau in England verhängt wurde. Aber nach Ansicht des Richters sei sie dem entsetzlichen Leid der Opfer und ihrer Familien sowie der Schande, die sie über den Krankenpflegeberuf gebracht hat, angemessen. Aufgrund der abscheulichen Art ihrer Verbrechen wurde Beverly außerdem seitens des Innenministeriums auf die Liste der Straftäter gesetzt, die niemals für eine Bewährung in Frage kommen können. Reue zeigt Beverly vor Gericht keine. Auf eine Entschuldigung für all das Leid, welches sie verursacht hat, wartet man demnach vergebens.
Mehr als 30 Jahre nach der Tat ist Beverly Elliots Name immer noch vereinzelt in den Medien zu finden. Ihre Verbrechen haben Großbritannien tief erschüttert, weswegen fast jeder Brite ihren Namen kennt. Immer wieder erscheinen neue Dokumentationen, in denen die Ermittler Jahrzehnte nach den grausamen Morden erneut vor die Kamera treten. Auch die Kinder, die Beverlys Anschläge überlebten, haben sich vor einem Jahr im Zuge einer Dokumentation selbst zu Wort gemeldet. Sie berichten unter anderem von immer wiederkehrenden Albträumen, die sie seither jede Nacht heimsuchen.
Kaylee was 15 months old in March 1991, when she collapsed twice at Grantham Hospital. 27 years later, Kaylee still feels the need to look nervously under her bed and around her room.
What are you looking for?
No, Alec.
Why?
Can I see her when I'm in bed?
You see her when you're in bed?
Yeah.
I suppose the only way you can describe it is flashbacks of what happened. She sort of looks under a bed in drawers, looking for, actually, Nurse Allett, although you're told time and time again, she is not there. What do you tell Mummy you're afraid of?
What frightens you now?
In case you come back for me.
You think that the nurse might be coming back for you?
Yeah.
Yes, but that will never happen.
She wouldn't recognise you now, would she? You was just a little baby. And I tell you time and time again, don't I?
It's very difficult for her to understand. And you could tell her one day and then, you know, a few days later or a couple of weeks later, the same questions are asked again.
Yeah.
No, don't cry.
Can you? I'm sorry.
Beverly selbst gab einige Jahre nach ihrer Verurteilung endlich zu, es getan zu haben. Aber auf die vielen drängenden Fragen nach dem Warum gab sie keine Antwort. Vor Gericht war man sich bis zum Schluss nicht ganz einig darüber, wie krank Beverly tatsächlich war. Man hatte ihr zwar sowohl das Münchhausen als auch das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom diagnostiziert, sie aber dennoch als schuldfähig eingestuft. Man war sich also zumindest in dem Punkt einig, dass sie genau wusste, was sie tat.
Ja.
Dass Beverly dazu fähig war, so viele wehrlose Babys und Kleinkinder zu attackieren und zu töten, muss ja eigentlich bedeuten, dass sie nicht in der gleichen Weise Mitgefühl empfindet wie andere Menschen. Oder aber, wie wir da vorhin auch schon drüber gesprochen haben, dass der Drang nach Anerkennung alle anderen Empfindungen in den Schatten gestellt hat. Für diese Anerkennung und die damit einhergehende Zuneigung war sie bereit, alles zu tun. Sogar kleinen, unschuldigen Kindern das Leben zu nehmen.
Natürlich ist es für uns schwer nachvollziehbar, aber die Tatsache, dass sie ja wusste, dass was sie da tut, dass das nicht rechtens ist oder dass das nicht moralisch vertretbar ist oder dass es verwerflich ist, das war ihr ja ganz klar bewusst.
Ja.
Also das ist ja letztendlich auch der Grund, warum sie als zurechnungsfähig eingestuft wurde. Und den Gedanken finde ich halt so furchtbar, weil ich mir denke, also sie wusste, was sie da tat. Sie war demnach nicht so krank, dass sie die Konsequenzen ihres Handelns nicht hätte einschätzen können.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und das dann über so viele Jahre, über so einen langen Zeitraum und bei so vielen wehrlosen Babys und Kleinkindern durchzuziehen, finde ich schon sehr, sehr erschreckend.
Ich finde das auch total erschreckend und ich musste gerade auch an Folge 208 bei Eyes in the Dark denken, wo ja auch zwei kleine Kinder getötet werden. Und ich finde immer, also was muss bei einem im Kopf vorgehen, dass man bereit ist, unschuldigen Kindern das Leben zu nehmen und in diesem Fall auch noch nur, damit man selbst die Anerkennung dafür erhält oder dass man Anerkennung erhält, dass man es in manchen Fällen schafft, den Kindern das Leben zu retten. Also das ist einfach unbegreiflich für mich.
Ja, naja, also das sind ja eigentlich auch immer dieselben Gründe. Das sind immer egoistische Gründe. Also es geht immer darum, dass sie denken, dass das, also es geht ja immer darum, dass sie denken, dass das, was sie wollen, wichtiger wäre als das Wohl oder das Leben der Kinder. Ja. Und den Gedanken finde ich auch total weit weg von unserer Realität. Also ich finde, das kann man gar nicht nachvollziehen, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Total.
Und wie gesagt, also im Fall von Beverly ist es ja auch noch so, dass sie hautnah mit dabei war und dann ja auch immer mitbekommen hat, wie das für die Hinterbliebenen war. Also sie hat ja dann die Eltern getröstet, sie hat sich um die kleinen Geschwister gekümmert, sie hat sich auch um die kleinen Babys oder Kleinkinder gekümmert, die überlebt haben.
Ja.
Und das dann so hautnah mitzuerleben, das ist ja noch mal eine Stufe mehr. Und da frage ich mich halt wirklich, wie da nicht irgendwann die Vernunft und auch so ein bisschen das Mitgefühl einsetzen kann.
Ja, ja, so wie kalt und abgebrüht muss man sein.
Und wir haben das ja eben schon angedeutet, also dass Beverly eben als zurechnungsfähig eingestuft wurde. Aber genau diese Frage, also die nach der Zurechnungsfähigkeit, die stellt sich ja in sehr, sehr vielen Fällen. Und manchmal ist das, glaube ich, auch gar nicht so leicht einzuschätzen. Wer in Deutschland als unzurechnungsfähig gilt, kommt statt in ein Gefängnis in den Maßregelvollzug. Wobei es sich dann um eine geschlossene psychische Anstalt handelt. Diese Täter und Täterinnen werden nicht nach einer bestimmten Anzahl an Jahren entlassen, sondern erst dann, wenn sie als geheilt gelten. Im Fall von Beverly wäre das, nach Meinung des psychologischen Experten, allerdings nie der Fall. Und das ist auch keine Ausnahme. In den meisten Fällen sitzen psychisch kranke Straftäter und Straftäterinnen länger im Maßregelvollzug, als es eine Haftstrafe vorgesehen hätte. Und das fand ich an der Stelle auch wichtig zu erwähnen, weil gerade in den sozialen Medien immer wieder darüber gesprochen wird, dass Täter und Täterinnen, die als unzurechnungsfähig eingestuft werden, sehr leicht davon kommen würden, was aber definitiv nicht der Wahrheit entspricht.
Ja.
Beverly selbst verbringt nur eine Woche in der regulären Haftanstalt. Da sie sich dort weigert, zu essen oder zu trinken, wird sie wenig später in eine Hochsicherheitseinrichtung für psychisch kranke Straftäter überwiesen. Chris Taylor, der Vater des ersten Opfers von Beverly, Liam, hat behauptet, dass die Einrichtung, in welcher Beverly jetzt sitzt, eher einem Ferienlager als einem Gefängnis ähneln würde. Die Einrichtung, in der rund 1400 Bedienstete für etwa 400 Insassen zuständig sind, kostet den Steuerzahler etwa $3000 pro Woche und Insasse. Tatsächlich ist es so, dass die verurteilten Straftäter hier deutlich mehr Komfort und Freiheiten auf dem Gelände haben als in einem Gefängnis. Vor ihrer Verurteilung soll Beverly mehreren Freunden gesagt haben, dass egal was passiert, sie nicht ins Gefängnis gehe. Es stellt sich also die Frage, ob sie bis zuletzt wirklich alle manipuliert hat. Was die Kriminologin Professor Elizabeth Yardley hierzu zu sagen hat, hören wir an dieser Stelle einmal.
When we start talking about mental ill health, we're looking at people who aren't in control of their actions. But it's very clear to me that Beverly Allitt knew exactly what she was doing. She knew it was wrong and she chose to do it anyway. I think somebody who has committed murder knowingly, willingly, I think, yes, they should be in prison. I think this woman is an incredibly manipulative individual. She's somebody who has managed to pull the strings of other people for years and years before she was even convicted of these crimes. So why would she have changed her behavior?
Sie sagt hier also Folgendes. Wenn wir über psychische Erkrankungen sprechen, haben wir es mit Menschen zu tun, die keine Kontrolle über ihre Handlungen haben. Aber für mich ist es ganz klar, dass Beverly Allitt genau wusste, was sie tat. Sie wusste, dass es falsch war und sie entschied sich, es trotzdem zu tun. Ich denke, dass jemand, der wissentlich und willentlich einen Mord begangen hat, im Gefängnis sitzen sollte. Weiter sagt sie, ich halte diese Frau für eine unglaublich manipulative Person. Sie ist jemand, der es geschafft hat, jahrelang die Fäden anderer Menschen zu ziehen, bevor sie überhaupt wegen dieser Verbrechen verurteilt wurde. Warum sollte sie also ihr Verhalten geändert haben? Aber es gibt auch eine Gegenstimme vom ehemaligen psychologischen Leiter der Klinik, in der Beverly inhaftiert ist. Er sagt nämlich, es sei unglaublich schwierig, sich aus dem Gefängnis in eine Klinik zu manipulieren. Wenn das so einfach wäre, wären diese Kliniken voll mit Straftätern, die sich eine leichtere Haft erhoffen würden. In der Klinik wird Beverly über die Jahre mit verschiedenen Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. Ob sie tatsächlich unter diesen Störungen leidet oder ob die heute 50-Jährige einfach schlauer ist als alle anderen und bis heute die Fäden in der Hand behält, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Zumindest nicht, solange Beverly schweigt. Und ich glaube nicht, dass sie dieses Schweigen je bricht.
Ich muss sagen, dieser Punkt von dem ehemaligen psychologischen Leiter der Klinik, der hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken angeregt, weil es ist ja schon so, wenn das so einfach wäre, sich einfach in eine Klinik quasi überweisen zu lassen, dann hat er wahrscheinlich recht. Dann werden diese Kliniken wahrscheinlich auf jeden Fall voll mit Straftätern, die denken, die machen sich so irgendwie ein leichteres Leben. Wenn das überhaupt so ist, dass es in so einer Klinik viel angenehmer ist als im Gefängnis, weil das ist ja auch die andere Frage, ob dem wirklich so ist. Also ich finde es sehr, sehr schwer einzuschätzen, ob Beverly wirklich in der Lage ist, ihre Mitmenschen so sehr zu manipulieren. Aber ich muss schon sagen, ich würde es ihr schon zutrauen irgendwo.
Ja, und ich finde, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja selbst der Leiter dieser Klinik. Natürlich spricht er sich davor aus, dass ihr Wissen und ihre Einschätzung so professionell und so zutreffend ist, dass da eben nur Leute sind, die dort auch hingehören. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil ansonsten würde er damit ja so ein bisschen seine eigene Expertise in Frage stellen.
Ja, total, weil da müsste man ja auch hinterfragen, ob das bei anderen Menschen auch der Fall sein könnte. Und ich glaube schon, dass er sich da ziemlich sicher ist, dass da nur Leute sitzen, die da auch wirklich hingehören.
Ja, und das möchte er natürlich auch nach außen so vermitteln, weil das wäre sonst ja total rufschädigend.
Ja, total, weil dann hätte man ja das Bild, ja, easy peasy kann jeder, der im Gefängnis sitzt und darauf keine Lust hat, irgendwas vortäuschen und landet dann in so einer Klinik. Aber ja, also ich glaube auch nicht, dass das so einfach ist.
Ja, und die Frage ist halt auch, wie viele Menschen würden das wirklich tun? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es komfortabler ist und dass man da mehr Freiheiten genießt. Aber wir haben ja eben auch darüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man eben länger dort einsitzt, viel, viel höher ist, als wenn man eben in der normalen Haft ist. Und da muss man ja auch so ein bisschen aufwiegen. Also da müsste man sich selbst ja fragen, will ich dieses Risiko wirklich eingehen, dass ich da dann vielleicht nicht mehr rauskomme? Also ich finde den Gedanken nämlich sehr, sehr unheimlich, dass ich in einer Psychiatrie bin und eigentlich das Gefühl habe, ich bin gar nicht mehr krank, aber jemand anderes eben denkt, die ist noch so krank, dass sie noch da bleiben muss und ich komme da nicht mehr raus. Ja. Den Gedanken finde ich ganz unheimlich. Also ich glaube, ich würde mich selbst nicht in so eine Lage bringen wollen und dann tatsächlich doch eher in einer Haftanstalt unterkommen, als mich eben darüber zu manipulieren. Aber das ist vielleicht auch eine ganz persönliche Angst vor mir selbst.
Aber so wie du das eben beschrieben hast, hat das bei mir auch direkt so eine Beklemmung ausgelöst. So dieser Gedanke, ich schaff's da dann eigenhändig irgendwie nicht mehr raus. Und wenn du in der Haftanstalt sitzt und weißt, ich sitze jetzt so und so viele Jahre ab und danach kann ich wieder raus. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es so ein Zuckerschlecken ist, sage ich mal, in so einer Klinik zu sitzen, weil, wie du das am Anfang gesagt hast, das ist ja auch teilweise in den deutschen Medien, wird das immer so hingestellt, als hätten die Straftäter und Straftäterinnen da Urlaub, aber ich glaube, dass dem gar nicht so ist.
Das glaube ich auch nicht. Und überleg dir halt auch mal, wenn du dann dort vor Ort bist, also wenn du dann da in diese psychiatrische Klinik eingewiesen wirst, und dann sagst, ich bin aber bei klarem Verstand und ich bin gar nicht krank.
Ja.
Naja, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir dann jemand glaubt, vielleicht halt auch nicht mehr so hoch. Mhm. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich viele Leute, die psychisch krank sind, sagen.
Ja.
Und du kannst ja nicht jedem davon Glauben schenken. Ja. Also da ist dein Wort ja dann auch nicht mehr so viel wert, wie wenn du im Gefängnis bist.
Ja, total. Total. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre der Punkt, dass Beverly ja eine Kindsmörderin ist. Und wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, dass Kindsmörders im Gefängnis manchmal nicht so leicht haben und dass ihr Gedanke dahinter vielleicht gewesen sein könnte, dass das in der Klinik anders abläuft als in der Haftanstalt.
Ja, das kann natürlich sein. Obwohl ich das spannend finde, weil ich tatsächlich noch nie darüber nachgedacht habe, wie es für eine Kindsmörderin ist. Also wir haben ja schon oft über Kindsmörder, über Vergewaltiger, Kindsvergewaltiger gesprochen. Aber das waren eigentlich in der Regel immer nur Männer, über die wir gesprochen haben. Wie es einer Frau, die ein Kind getötet oder missbraucht hat, im Gefängnis ergeht, da bin ich gar nicht so informiert drüber, um ehrlich zu sein. Das könnten wir uns vielleicht für die nächste Folge auch einmal anschauen und dann nochmal drüber sprechen oder auf Instagram nochmal aufgreifen. Weil da habe ich mir bisher noch gar nicht viel Gedanken drüber gemacht.
Ja, und das ist echt ein guter Punkt, weil in dem Zuge habe ich mich auch gerade gefragt, wie das in Haftanstalten abläuft, wo nur Frauen sitzen. Also ob es da ein ähnliches Gewaltpotenzial gibt wie in Haftanstalten, wo eben nur Männer sitzen. Deswegen ist das ein sehr, sehr guter Punkt. Und ich würde sagen, da lesen wir uns nochmal ein und kommen da nochmal drauf zu sprechen.
Ja, gern.
Und jetzt nochmal in Bezug auf das Krankheitsbild des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms, was ja auch als Münchhausen by Proxy bekannt ist. Da haben wir jetzt schon mehrfach über Gypsy Rose gesprochen und in ihrem Fall kennen wir ja quasi die Story nur aus Gypsys Sicht. Und ich fand das sehr spannend, denn im August 2015 erschien ein Buch mit dem Namen Proxy, in welchem eine Mutter, die selbst von diesem Krankheitsbild betroffen ist, von ihren Erfahrungen und Taten berichtet. Und sie selbst hat ihre Tochter 13 Jahre lang missbraucht. Und hierbei hat sie ihr unter anderem Medikamente verabreicht, die schwere Krampfanfälle auslösten. Während zwei ihrer Schwangerschaften versuchte sie, ihre Kinder im Mutterleib mit Medikamenten zu schädigen, sodass diese behindert zur Welt kommen würden, was ihr jedoch nicht gelang. Und ich fand das eben sehr spannend, mal zu hören, dass sich eine Mutter geäußert hat oder von ihren Taten berichtet, weil irgendwie hat man ja so das Gefühl, dass es selten der Fall ist, dass da so offen drüber gesprochen wird. Und als ich das gelesen habe, habe ich schon drüber nachgedacht, mir das Buch zu holen, einfach mal, um zu verstehen, woher dieses Krankheitsbild kommt und ob man das irgendwie erklären kann, also ob da irgendwas vorgefallen ist, was die Mutter dazu gebracht hat oder was dazu geführt hat, dass sie eben an diesem Krankheitsbild leidet.
Ja, also ich verstehe das voll. Ich finde das auch super, super spannend, muss ich ehrlicherweise sagen. Und natürlich ist es auch spannend, das mal aus der anderen Perspektive zu hören. Ich sehe das aber sehr, sehr, sehr kritisch in dem Fall, weil also wir haben ja jetzt über Münchhausen by Proxy schon sehr, sehr oft gesprochen. Und was die Betroffenen möchten, natürlich sind sie krank, aber was sie möchten, sind Aufmerksamkeit und Anerkennung. Mm, und ich weiß nicht wirklich, ob ich das unterstützen wollen würde, indem ich deren Buch kaufe. Weißt du, was ich meine? Also sie hat ihre Tochter 13 Jahre lang misshandelt, hat versucht, zwei ihrer Kinder im Mutterleib zu schädigen. Und das hat sie ja alles getan, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und letztendlich finde ich es irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie nicht richtig, ihr noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken, indem ich eben ihre Geschichte lese. Weißt du, was ich meine?
Boah, ja, den Punkt kann ich richtig, richtig gut verstehen, weil, wie du das eben gerade beschrieben hast, ist ja genau das, was sie eigentlich bezwecken wollen. In dem Fall frage ich mich, also sie hat das quasi unter einem anonymisierten Namen veröffentlicht. Ich meine, klar bekommt sie die Aufmerksamkeit trotzdem, aber ja, vielleicht wäre das dann in abgeschwächter Form. Aber den Punkt, den du angebracht hast, finde ich auf jeden Fall wichtig mit einzubringen, weil den hatte ich im ersten Moment nicht direkt so auf dem Schirm. Und als du es dann gesagt hast, war ich so, boah, ja klar, das ist ja eigentlich genau das, was sie wollen.
Worum es geht, ja. Und es ist dann so ein bisschen das, sie haben halt ansonsten nicht so viel zu erzählen oder sind ansonsten für ihren Umkreis vielleicht nicht so interessant, wie sie das gerne hätten. Und damit, dass sie jetzt dann aber 13 Jahre lang ihre eigenen Kinder misshandelt haben, damit haben sie dann was zu erzählen und damit können sie sich dann eben in den Mittelpunkt rücken. Finde ich irgendwie, finde ich ein bisschen kritisch. Also wie gesagt, ich kann den Punkt, dass einen das interessiert und dass man das eben auch mal aus der anderen Perspektive hört, total nachvollziehen. Aber irgendwie finde ich es trotzdem kritisch, das zu unterstützen.
Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass du den Punkt noch mit angebracht hast, weil ich finde, darüber sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein.
Ja.
Was mein Gedanke dahinter war, mir das Buch vielleicht holen zu wollen oder mehr darüber erfahren zu wollen, ist der Punkt, vielleicht rauszufinden, ob da irgendwas in der Kindheit passiert ist bei der Mutter, dass sie an diesem Syndrom leidet. Weil es ist auffallend, dass die meisten Betroffenen selbst eine sehr schreckliche Kindheit hatten und auch Missbrauch erlebten. Bei Beverly gibt es jetzt diesbezüglich keine Information, denn alles, was man über die Familie Allitt weiß, haben wir euch am Anfang der Folge erzählt, also dass sie sehr ambitioniert und freundlich gewesen sein sollen.
Aber that's it.
Ja, genau. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist extrem selten und immer noch wenig erforscht. Neben der Annahme, dass die Betroffenen sich Mitgefühl, Zuneigung und Aufmerksamkeit erschleichen wollen, gibt es auch viele weitere Theorien. Eine geht davon aus, dass die Betroffenen ihre eigenen Kindheitstraumata, also ihre eigene Vernachlässigung, quasi von außen behandeln wollen. Dass sie also ihre eigenen Wunden auf das Kind projizieren und so selbst als schützende und heilende Mutter agieren, wie sie sich das damals selbst gewünscht hätten. Und das ist auch ein bisschen so wie in Gypsys Fall, denn auch Didis Mutter, also Gypsys Großmutter, soll ihre Tochter von der Außenwelt abgeschirmt haben und immer wieder unterschiedliche Krankheiten vorgeschoben haben. Und da wurde dann auch in den Dokumentationen schon viel darüber spekuliert, ob Didi genau aus diesem Grund das Gleiche dann bei ihrer Tochter gemacht hat.
Ja. Ja, und das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Und deswegen würde ich auch total gern mal aus der Perspektive einer Münchhausen by Proxy Betroffenen hören, was sie angetrieben hat dazu. Aber vielleicht fände ich das irgendwie besser, wenn es dann nicht wäre, indem man deren Buch kauft, sondern wenn das eben wissenschaftlich erforscht wird.
Ja.
Und so ein bisschen losgelöst von den Individuen ist. Also, dass es eben nicht um die Betroffenen geht, sondern eben wirklich einfach nur erforscht werden soll, was hat sie angetrieben. Aber nicht um die Person selbst. Also, dass diese Person nicht weiter diese Aufmerksamkeit bekommt, die sie eben durch ihre Taten ursprünglich auch haben wollte.
Ja, total. Weil wenn man das jetzt so erforschen würde und vielleicht da Statistiken hätte oder sowas in die Richtung, dann wäre das ja alles anonymisiert und man hätte die Antworten,
total,
die man da haben möchte, trotzdem.
Total, da würde keine Betroffene und kein Betroffener im Mittelpunkt stehen mit.
Ja, und in Beverlys Fall bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie sowohl an dem Münchhausen als auch an dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom litt.
Mhm.
Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sie noch ganz viele weitere Kinder getötet hätte, wenn man sie nicht zuvor aufgehalten hätte.
Das glaube ich definitiv auch. Vorhin ist ja auch die Aussage gefallen, dass sie eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher. Genauso wie ich der Meinung bin, dass sie auch eine Gefahr für sich selbst dargestellt hätte.
Ja.
In der nächsten Folge von 15% sprechen wir über einen Fall, in dem immer wieder das Wort Vampir fallen wird. Das solltet ihr also auf gar keinen Fall verpassen. Deswegen abonniert den Podcast gerne und schickt uns eure Gedanken zu dem heutigen Fall gerne bei Instagram unter eyesinthedark.podcast zu. 15%, wenn Frauen töten, jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.
"15%, wenn Frauen töten" ist ein Podcast produziert von Podimo. Hosts Laura Regenauer und Sarah Fischer. Executive Production Saskia Braun. Skript Svenja Knapp. Audioschnitt und Postproduktion Matthias Wagner Fischer. Marketing Lena Kaneider. Coverdesign und Visuals Tim Kränke, Tim Schöll und Sarah Döbel.